Kulturradio. Die Kunst zu hören. Kulturtermin.
Wir wissen, dass es bestimmte Faktoren gibt, die für unser Glück, für unsere Zufriedenheit wichtig sind.
Bei solchen Umfragen, das kommt immer so heraus, dass Freundschaft wichtig ist und immaterielle Werte.
Hier ist natürlich an allererster Stelle zu nennen, gelingende soziale Beziehungen. Dann geht es um psychische und physische Gesundheit. Dann geht es um Engagement und eine Arbeit oder eine Tätigkeit, die uns befriedigt.
Aber wenn man dann das konkrete Handeln der Menschen wieder beobachtet, dann sieht man doch, dass sie im entscheidenden Fall dann doch ein höheres Einkommen wollen.
Man hat halt jetzt quasi ein größeres Auto, aber der Zufriedenheitswert ist genauso wie vorher.
In dieser Hinsicht kann man sagen, Geld macht nicht mehr glücklicher.
Dass Glück das letzte Ziel des menschlichen Handelns sei, wusste schon Aristoteles. In der amerikanischen Verfassung ist das Streben nach Glück für jeden Menschen ein unabänderliches, natürliches Recht. Und auch in der Europäischen Union gilt die kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlergehens als übergeordnetes Ziel. Dass alle Menschen nach Glück streben, scheint also ausgemacht. Und auch wann ein Mensch sich glücklich fühlt, kann Professor Karl-Heinz Ruckriegel, Makroökonom und Glücksforscher an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürnberg, definieren.
Da haben wir einerseits dieses emotionale Wohlbefinden, da geht es quasi um die Glücksmomente oder besser gesagt um das Verhältnis zwischen positiven und negativen Emotionen, die am besten so ab 3:1 aufwärts sein sollten. Und zum anderen geht es um die Frage der kognitiven Wohlbefindens, des Einschätzens quasi seines Lebens. Und so gängigerweise wird gesagt, ein Mensch, der zufrieden glücklich ist, hat einerseits viele positive Emotionen, weniger negative Emotionen im Tagesablauf und er ist im hohen Maße zufrieden mit seinem Leben.
Bleibt also die Frage, was einen Menschen glücklich macht.
Da geht es um Ziele wie persönliches Wachstum, dass ich halt versuche, an mir selber zu arbeiten. Das kann im Beruf sein, das kann im Hobby sein. Wenn Sie beispielsweise eine Sprache erlernen und dann merken, Sie kommen voran, das schafft Ihnen Befriedigung. Das andere Ziel, was wichtig und werthaltig ist, sind soziale Beziehungen. Das heißt, Zeit, Engagement aufzubringen, um soziale Beziehungen zu vertiefen. Und schließlich geht es um Beiträge für die Gesellschaft. Und was relativ hohl ist, wenn man das als Hauptziel verfolgt, ist Einkommen oder Geld, Schönheit und Popularität.
Die Frage nach dem Glück beschäftigt gewöhnlich Psychologen oder Philosophen. Auch Neurowissenschaftler haben zu dem Thema mittlerweile etwas zu sagen, weil sie das Glückszentrum im Gehirn verorten. Doch seit geraumer Zeit interessieren sich auch Wirtschaftswissenschaftler für das Glück.
Wenn wir die ökonomische Theorie etwas genauer anschauen, dann sehen wir, da steht im Zentrum die sogenannte Nutzenmaximierung.
Matthias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Die Annahme lautet, Haushalte maximieren ihren Nutzen. Und das bedeutet, wenn wir das etwas in die Alltagssprache übersetzen, Menschen versuchen, ihre Bedürfnisse optimal zu befriedigen, also letztlich Dinge zu tun, die sie glücklich oder zufrieden machen. Und das bedeutet nun umgekehrt, dass letztlich auch die persönliche, subjektive Lebenszufriedenheit der Menschen im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivität steht und dass das eigentliche Ziel auch darstellt.
Traditionell geht die Ökonomie vom Menschenbild des Homo economicus aus. Der Homo economicus ist ein Mensch, der zweckgerichtete Entscheidungen fällt, um seinen Nutzen zu maximieren. Stets ist er bestrebt, sein Einkommen oder seine Kaufkraft zu steigern. Je mehr Geld er dann hat, desto zufriedener wird er mit seinem Leben sein. Dass es diesen Zusammenhang gibt, stellen Ökonomen auch heute nicht in Frage.
Also wir wissen aus weltweiten Untersuchungen, dass bis zu einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 10.000 bis 15.000 US-Dollar, dass bis dahin auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht zwischen mehr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und mehr Zufriedenheit.
Aber dann, so Karl-Heinz Ruckriegel,
wenn wir bei 10.000 bis 15.000 dann sind und wir sind schon bei 40.000 pro Kopf, dann ist es so, dann führt ein Mehr an Einkommen nicht mehr zu mehr Zufriedenheit. Weil wir uns einfach anpassen an das mehr an Einkommen. Ja, Sie haben mehr Einkommen, Sie passen Ihre Ansprüche an und das wird dann genauso wahrgenommen wie vorher.
Muss die Ökonomie also ihre Theorie vom Homo economicus, der aus guten Gründen stets auf der Suche nach mehr ist, revidieren? Ist dieses Streben nach mehr ab einem gewissen Wohlstand buchstäblich zu nichts nutze? Und wusste der Volksmund nicht schon immer, dass Geld nicht glücklich macht?
Also ohne Geld kann man kein glückliches Leben führen, das ist klar. Aber wenn wir mal davon ausgehen, in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, wo für die Mehrheit der Bevölkerung die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dann macht es keinen Sinn, sich ausschließlich nur noch darauf zu konzentrieren, immer noch mehr Einkommen zu wollen, weil das dann irgendwann nichts mehr beiträgt zu mehr Glück.
Dass Geld ab einer gewissen Summe nichts mehr zum Glück beiträgt, wurde erstmals in den 70er Jahren von dem amerikanischen Ökonomen Richard Easterlin erforscht. Er ließ die Menschen auf einer Skala von 1 bis 10 ihren aktuellen Glückslevel bestimmen und stellte fest, obwohl die Einkommen in den USA kontinuierlich gestiegen waren, waren die Menschen im Durchschnitt deshalb nicht glücklicher geworden. Das gilt auch für andere Industrieländer. Die heutige Generation ist sehr viel reicher als die ihrer Eltern und Großeltern, ohne deshalb allerdings zufriedener zu sein.
Für Deutschland kann man auf jeden Fall sagen, dass ab den 70er Jahren hier von dem, was wir dann an mehr Einkommen erzielt haben, nicht mehr viel ausgegangen ist an positiven Wirkungen für die Lebenszufriedenheit.
Reiche werden also nicht glücklicher, wenn sie noch reicher werden. Aber zugleich stellte Easterlin fest, dass reiche Menschen in der Regel glücklicher sind als arme. Schlussfolgerung aus diesem vermeintlichen Paradox ist, nicht das absolute Einkommensniveau ist für die Lebenszufriedenheit wichtig, sondern wie viel man im Vergleich zu den anderen verdient. Anders gesagt, Geld macht glücklich, wenn man mehr davon hat als der Nachbar. Wenn aber alle Menschen in etwa dem gleichen Tempo wohlhabender werden und sich die soziale Rangordnung nicht ändert, bleibt trotzdem die Lebenszufriedenheit, gesamtgesellschaftlich gesehen, bei allen gleich. Für Matthias Binswanger sind die Menschen in unseren wohlhabenden Gesellschaften in den Tretmühlen des Glücks gefangen. Sie strampeln sich ab, kommen aber nicht vom Fleck. Sie konkurrieren mit den Nachbarn, freuen sich, wenn ihr Auto größer ist, bis der sich dann ein noch größeres kauft. Sie fühlen sich kurzzeitig besser, wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommen, erhöhen dann aber sofort ihre Ansprüche und brauchen wieder mehr. Sie steigern ihren Wohlstand, aber nicht ihre Lebenszufriedenheit. Wie ein Hamster im Laufrad laufen sie immer schneller und treten dennoch auf der Stelle.
Die Tretmühle, das ist ja so ein Gerät, das heute typischerweise in einem Fitnessstudio herumsteht, wo man sich ohne lästigen Naturkontakt selbst quälen kann. Und diese Tretmühle ist nur eine gute Metapher eigentlich, weil auf einer Tretmühle, da kann man immer schneller rennen, man bleibt aber stets an Ort und Stelle. Und ganz ähnlich ist das mit dem Hinterherrennen nach mehr Glück oder Zufriedenheit durch mehr Einkommen.
Easterlins Erkenntnis, dass reichere Gesellschaften nicht unbedingt glücklicher sind als ärmere, erschütterte die Grundüberzeugung vieler Ökonomen. Denn gewöhnlich bewerten sie den Zustand einer Gesellschaft vor allem danach, wie reich sie ist. Damit folgen sie der Annahme, dass mehr materieller Wohlstand auch mehr Lebensglück bedeutet, dass es den Menschen besser gehe, wenn sie mehr Einkommen haben.
Das ist für die Ökonomen sozusagen ein nicht weiter hinterfragtes Paradigma, dass mehr besser ist als weniger.
Ronny Schöb, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität in Berlin, ist, Easterlins Analysen hin oder her, nach wie vor der Überzeugung, dass dieses Paradigma stimmt. Mehr ist besser als weniger.
Mehr Einkommen bedeutet ja nicht nur materiellen Konsum, also dass ich mir einen noch größeren Flachbildschirm kaufe, dass ich noch größere Reisen mache. Das kann vieles andere bedeuten. Es kann zum Beispiel dazu führen, dass ich öfter mal Freunde zu einem guten Essen einlade, zum gemeinsamen Kochen und dass man sich das dabei gut gehen lässt und auch eine gute Flasche Wein köpft. Es kann bedeuten, dass man Altersvorsorge betrifft, um einfach entspannter, also mit weniger Angst beladen, das Leben zu genießen. Es kann verwendet werden, um sich gesünder zu ernähren oder es kann auch verwendet werden, um einfach für karitative Zwecke zu spenden.
Ronny Schöb ist sich sicher, dass Geld die Lebenszufriedenheit eben doch steigert. Mit seinen Kollegen, den Ökonomieprofessoren Joachim Weimann und Andreas Knabe, hat er das in dem Buch »Geld macht doch glücklich« zu begründen versucht. Die Autoren werfen Richard Easterlins Analysen grundlegende methodische Irrtümer vor. Klingt es wirklich plausibel, dass Menschen in Kolumbien oder Ghana zu den glücklichsten Völkern weltweit gehören, wie es manche Datensätze behaupten, auf denen Easterlins Ausführungen fußen? Kann ein Glücksindex von 1 bis 10 überhaupt für alle Länder und Zeiten verallgemeinert werden? Kann man den, der sich vor 40 oder 50 Jahren ziemlich glücklich fand, überhaupt mit jenem vergleichen, der das heute von sich sagt?
Wenn Sie sich vielleicht an Ihre Zeit als Studentin erinnern, oder während dem Studium, vielleicht haben Sie einen Nebenjob bekommen und plötzlich hatten Sie 200-300 D-Mark damals noch zusätzlich. Da weiß man schon, was man damit anfangen kann. Man legt zurück, fährt vielleicht dann mit den Freunden in Urlaub oder man gönnt sich abends einfach noch ein Bierchen mehr. All das ist glücksstiftend im engeren Sinne. Das Zweite ist, wenn wir vergleichen, sind wir heute, lange Zeit nach unserer Ausbildung, glücklicher, als wir damals während der Zeit der Ausbildung waren. Und das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, denn natürlich hat sich der Referenzrahmen verändert.
Gibt es also eine starre Obergrenze für das Glück? Ist Glückslevel 7,5 zu jeder Zeit dasselbe? Oder verschieben sich die Kriterien je nachdem, was die Menschen für die höchstmögliche Stufe der Zufriedenheit halten?
Als Student ist vielleicht das, was ich mir als das bestmögliche Leben vorstelle, ein ganz anderes als das, was ich mir heute als mittlerweile etablierter Professor vorstelle. Und dementsprechend ist das, was ich auf dieser Skala von 0 bis 10 als 10 ansehe, etwas ganz anderes. Und dementsprechend bedeutet das, dass wenn ich früher eine 7 angekreuzt hätte und heute eine 7 ankreuze, dass das auch etwas ganz anderes bedeutet und von daher sehr schwer miteinander vergleichbar ist.
Matthias Binswanger lässt diesen Einspruch nicht gelten. Man könne, so der Schweizer Volkswirtschaftler, stets nur über das Glück im Hier und Jetzt befinden und keine Prognosen über zukünftige Glückszustände abgeben.
Weil damals wurden sie befragt, sind sie glücklich mit den Umständen, die damals gelebt haben, und die waren die damaligen Umstände für sie relevant. Und für uns heute sind die heutigen Umstände relevant. Und man sieht dann einfach, wenn man vergleicht, dann ist das Glücksempfinden etwa gleich groß. Aber wir führen ja nicht diesen Vergleich oder die Menschen damals mit uns heute. Das ist natürlich eine völlige Fehlinterpretation, weil sie unsere Zeit ja noch gar nicht gekannt haben.
Ronny Schöp allerdings macht noch eine andere Glücksrechnung auf. Man dürfe, so der Berliner Ökonom, mehr Einkommen und einen höheren Wohlstand nicht lediglich mit materiellen Gütern gleichsetzen. Man müsse zum Beispiel außerdem die steigende Lebenserwartung, die dem gesellschaftlich wachsenden Wohlstand zu verdanken sei, in Rechnung stellen. Wenn die Menschen länger leben, genießen sie ihr Glück länger. Und heißt länger glücklich nicht auch glücklicher?
Eine bessere Gesundheitsversorgung. Man kann sagen, ja, das ist mehr an Gesundheit, aber wir können auch sagen, das ist eine bessere Gesundheitsversorgung und dann sind wir qualitativ. Die höhere Lebenserwartung. Wir können unser Leben in einem viel längeren Zeitraum genießen. Das hat eine quantitative Komponente, aber die gestiegene Lebenserwartung ist ja nicht nur in Lebensjahren zu messen, sondern auch, wenn Sie so wollen, in Glücksjahren. Das, was wir an zusätzlichem Leben jetzt, unsere heutige Generation gegenüber der früheren Generation, leben können, leben wir gesund und im Prinzip auch sehr glücklich.
Vielfache politische Folgerungen wurden aus Easterlands Analysen gezogen. Der britische Ökonom Lord Richard Layard etwa forderte, der Staat müsse mit drastischen Besteuerungen von Arbeitseinkommen verhindern, dass die Menschen zu viel arbeiten. Der in Australien lehrende chinesische Ökonom Zhu Quang wiederum schlug Steuern auf Konsumgüter vor, damit den Menschen das Kaufen verleidet werde. Stattdessen solle man das menschliche Glücksgefühl maximieren, zum Beispiel durch elektrische Hirnstimulation. Extremforderungen, kaum mehrheitsfähig unter Ökonomen. Anders allerdings die Frage, warum man länger über eine wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik nachgrübeln soll, wenn zunehmender ökonomischer Wohlstand gar nicht glücklicher macht.
Was ist ein Wirtschaftswachstum? Das wird gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und das Bruttoinlandsprodukt ist im Endeffekt eine Aufaddition der wirtschaftlichen Aktivitäten in einem Land, bewertet mit den Preisen, die für diese Aktivitäten gezahlt werden.
Karl-Heinz Ruckriegel, Makroökonom und Glücksforscher, hält das Wirtschaftswachstum, wie es mit dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, für keinen ausreichenden Indikator für den Glückszustand einer Gesellschaft.
Wenn eben ein bestimmtes Mindesteinkommen gemessen am BIP pro Kopf erreicht ist, sodass sozusagen diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann steht quasi dieses Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wenn es weiter wächst, in keinem Zusammenhang mehr mit der Lebenszufriedenheit.
Dass das Bruttoinlandsprodukt keine ausreichende Messgröße für gesellschaftlichen Wohlstand und Wohlfahrt darstellt, findet mittlerweile bei vielen Ökonomen Zustimmung. Beispiel: Fährt ein Mensch sein Auto gegen einen Baum, hat er dem Bruttoinlandsprodukt etwas Gutes getan, weil er ein neues Auto kaufen muss. Muss er deshalb auch noch ins Krankenhaus, nützt dies dem Gesundheitssektor. Glücklich macht ihn das voraussichtlich nicht. Und auch der Gesellschaft ist damit nichts Gutes getan. Seit etlichen Jahren suchen Experten in aller Welt deshalb nach einer Alternative zum Bruttoinlandsprodukt, zu dieser harten Zahl, die allein das ökonomische Wachstum erfasst, ohne ökologische oder soziale Belange zu berücksichtigen. Da gibt's das Glücks-BIP, den Nationalen Wohlfahrtsindex, den Better-Life-Index und so weiter und so weiter.
Die Diskussion ist für mich etwas eigenartig. Denn das Bruttoinlandsprodukt war nie der Wohlstandsindikator schlechthin.
Ronny Schöb, Wirtschaftswissenschaftler an der FU Berlin, versteht allerdings die Aufregung um das BIP nicht ganz.
Natürlich interessiert uns, um wie viel Prozent die Wirtschaft wächst. Aber genauso interessiert uns jeden Monat die Nachricht aus Nürnberg, ob die Arbeitslosenzahlen gestiegen sind oder gesunken sind. Genauso interessiert uns die Debatte im Rahmen der Eurokrise, ob die Staatsverschuldung weiter zunimmt und damit zukünftige Generationen gefährdet werden oder ob sie abnimmt und wir sozusagen auch nachhaltig wirtschaften. All diese Faktoren werden immer intensiv in der wirtschaftspolitischen Debatte diskutiert. Das zeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht der alleinige Indikator ist.
Die Visionäre unter den Ökonomen und Gesellschaftstheoretikern allerdings fragen noch weiter. Kann es nicht einen Wohlstand ganz ohne Wachstum geben? Gegen den Mainstream von Politik und Öffentlichkeit, die darüber diskutieren, wie das Wirtschaftswachstum in den Euro-Krisenländern wieder in Schwung gebracht werden könnte, schallt laut vernehmbar durch Konferenzsäle und Feuilletons der Ruf nach Ausstieg aus dem Wachstumswahn. Der gesamte, an materiellem Wohlstand orientierte westliche Lebensstil mit seinem schneller, weiter, höher sei als Zukunftsmodell nicht länger tauglich, sondern führe mehr und mehr in die Sackgasse.
Es ist ja so, dass die eigentlichen Probleme, wie das der Einstein auch schon schön gesagt hat, dadurch zustande kommen, dass wir die Probleme, die wir gegenwärtig auf der Welt verursacht haben, mit denselben Denkweisen zu lösen versuchen, die sie hervorgebracht haben.
Der Göttinger Neurobiologe Professor Gerald Hüther.
Das heißt, was wir im Augenblick für Probleme haben, sind im Wesentlichen aus dem Westen kommende, durch unser eigenes Denken, durch die Überzeugungen, die inneren Einstellungen und Haltungen, die wir hier in der westlichen Welt entwickelt haben, ausgelöste Prozesse. Denkmuster, würde man sagen, westliche Denkmuster sind das eigentliche Problem dieser Welt.
This idea behind gross national happiness is to create a society in which collective happiness is the key value.
Die Idee hinter dem Bruttosozialglück ist, eine Gesellschaft zu schaffen, deren Schlüsselwert das gemeinschaftliche Glück ist. Wenn das der Hauptwert ist, hat das Glück Vorrang, zum Beispiel vor ökonomischem Wachstum. Und wenn das der Schlüsselwert ist, muss dieses Ziel messbar sein in unseren Indikatoren.
In the measurement of goals, which we call indicators.
Dasho Karma Ura ist der Präsident des Centers for Bhutan Studies. Er und seine Mitarbeiter versuchen, das Glück der Bhutaner objektiv zu messen, durch einen Index für das Bruttosozialglück. Für Bhutan, ein kleines, armes buddhistisches Land im Himalaya, ist nämlich nicht Wirtschaftswachstum das oberste Ziel der Politik, sondern das Gross National Happiness, das, so übersetzt, Bruttosozialglück. Die Menschen in Bhutan sollen nicht reich, sondern vor allem glücklich werden. Und zwar durch den Schutz von Kultur und Natur und ebenso auch durch Good Governance, durch gute Staatsführung.
Also in erster Linie hat Glück dort einen ganz anderen Stellenwert.
Erläutert Johannes Hirata, Professor für Volkswirtschaft an der Hochschule Osnabrück.
Auch die Öffentlichkeit gibt sich nicht damit zufrieden, dass ein Politiker sagt, das ist gut für unser langfristiges Wirtschaftswachstum, sondern es wird dann gefragt, und wozu ist das dann wiederum gut, wenn unsere Wirtschaft so toll wächst? Und stehen dem nicht Verluste, Nachteile in anderen Bereichen gegenüber, die dann unser Glück oder unsere Lebenszufriedenheit wieder einschränken? Darüber hinaus gibt es noch Maßnahmen. Es gibt eine Kommission, die alle Gesetzesvorhaben nochmal auf die Vereinbarkeit mit dem Prinzip von dem Bruttonationalglück überprüft. Und wenn die Kommission der Ansicht ist, dass ein bestimmtes Gesetzesvorhaben nicht vereinbar ist, dann verweist sie das Gesetz wieder zurück.
Das Bruttonationalglück Bhutans stellt sozusagen die buddhistische Antithese zu der in der westlichen Welt vorherrschenden Jagd nach mehr Effizienz, höherer Produktivität und höherem Profit dar. Unterschlagen bleibt dabei allerdings oft, dass das arme, streng buddhistisch prägte Land erst seit 2008 eine konstitutionelle Monarchie mit einer nach wie vor konservativ-paternalistischen Führung ist. Das kleine Bhutan, das gerade einmal 700.000 Einwohner zählt, gilt als Beispiel für eine neue Wirtschaftsordnung, die man unter das Motto »Besser leben als mehr haben« stellen könnte. Es steht für die Idee einer Postwachstumsökonomie, die radikal aufräumt mit dem Ökonomen-Mantra, dass mehr besser als weniger ist. Folgerichtig fordert etwa der Oldenburger Volkswirtschaftler Nico Pesch eine Entrümpelung und Entschleunigung unseres gesamten Lebensstils, der ohnehin nicht weiter finanzierbar sei. Der Sozialpsychologe Harald Welzer fordert dazu auf, sich von der Wachstumsidee generell zu verabschieden, nicht im Namen des Verzichts, sondern als Anleitung zu einem besseren Leben. Und Johannes Hirata möchte das seit 1967 in Deutschland festgeschriebene politische Ziel der Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft abschaffen.
Man müsste zum Beispiel aus den Gesetzen streichen, also insbesondere aus dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, dass es die Aufgabe der Regierung ist, das Wachstum zu fördern. Denn das halte ich für eine historisch erklärbare Verirrung. Denn das macht ja nur Sinn, wenn man davon überzeugt ist, dass Wirtschaftswachstum eine notwendige Voraussetzung ist für eine gute gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn man Bruttonationalglück ernst nehmen würde, oder zumindest die Vorstellung, dass die Wirtschaft kein System ist, das ein Recht hat darauf, dass es ihm gut geht, sondern dass es letztlich nur die Menschen sind, die einen Anspruch darauf haben, dass sie gut leben. Und das Wirtschaftswachstum ist dann nur noch ein abgeleiteter Indikator, von dem selber man keinen Vorteil hat, sondern er kann mit dazu beitragen, dass die Ziele, um die es uns letztlich geht, dass die dann erreicht werden.
Matthias Binswanger, selbst ein Kritiker des Rattenrennens nach immer mehr, warnt allerdings davor, Wirtschaftswachstum als Ganzes in Frage zu stellen.
Weil natürlich Wachstum, wenn das nicht mehr stattfindet, das dann schnell zu Problemen führt in der heutigen Wirtschaft, die dann auf der anderen Seite auch wieder Dinge auslösen, die nicht glücklich machen.
Äußert sich materieller Wohlstand wirklich nur in Konsumgütern wie Flachbildschirmen, Porsche Cayenne oder dem neuen Apple iPad? Sind nicht auch Gesundheit, Bildung, eine intakte Umwelt hochgradig abhängig von dem materiellen Reichtum einer Gesellschaft? Sind medizinischer Fortschritt, gute Schulen und Universitäten oder ein funktionierender Umweltschutz finanzierbar ohne Wirtschaftswachstum? Würde nicht das romantisch ausgemalte, andere genügsame Leben gern vorgetragen auch auf internationalen Tagungen von eigens dazu eingeflogenen Professoren mit Pensionsanspruch für die nicht so Privilegierten dann doch ein ärmeres Leben?
Zum Beispiel ist die Beschäftigung an das Wachstum gekoppelt und typischerweise hat man natürlich, wenn das Wachstum gering wird, kurzfristig dann Beschäftigungsprobleme. Es gibt mehr Arbeitslosigkeit. Das ist natürlich kein Glücksfaktor. Oder, und das macht es auch unangenehm, eine Situation ohne Wachstum, dann wird die Wirtschaft als Ganzes einkommensmäßig zu einer Art Nullsummenspiel. Also die Wirtschaft wird zu einem Kuchen. Wenn man einem ein größeres Stück gibt, bekommt ein anderer ein kleineres Stück. Heißt zum Beispiel, wenn die Löhne steigen, dann müssen die Gewinne schrumpfen bei den Unternehmen. Oder es heißt, wenn man mehr Renten bezahlt an die Menschen, die nicht mehr arbeiten, dann muss zwangsläufig das verfügbare Einkommen der noch arbeitenden Bevölkerung schrumpfen. Und das sind natürlich nie angenehme Situationen. Es ist viel angenehmer, wenn der Kuchen als Ganzes größer wird, nicht? Dann können alle irgendwie ein größeres Stück bekommen.
Ralf Füchs, Grünen-Mitglied und im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, ironisiert in seinem Buch »Intelligent wachsen« das hohe Lied der Genügsamkeit gar als Seufzer einer akademischen Mittelschicht, die schon alles hat, was das Herz begehrt. Anders gesagt, die Rede davon, dass Geld nicht glücklich macht, basiere selbst schon auf einem Luxus. Dem nämlich, dass es ab einer gewissen Wohlstandsschwelle eben nicht mehr ums schlichte Mehr, sondern ums Besser gehe. Und auch der vermeintlich postmaterielle Lebensstil, so Füchs, sei in Wirklichkeit gar keine Abkehr von den Annehmlichkeiten der Konsumgesellschaft, sondern die Veredelung des Konsumstils. Schicke Sporträder, Flugreisen ins Ökoressort oder ein guter Rotwein am Massivholztisch in der geräumigen Altbauwohnung. Selbst da, meint wiederum Ronny Schöb, wo man um eines entschleunigten Lebenswillen auf Geld verzichtet, muss man erst einmal genug davon haben.
Wir sind eine reiche Gesellschaft. Wir wollen eben nicht nur das Einkommen im engeren Sinne genießen, wir wollen auch mehr Freizeit genießen. Wie viele Menschen, die einen Stundenlohn von 6-7 Euro haben, können es sich erlauben, auf eine Zweidrittelstelle, Halbstelle zu gehen oder für ein Jahr ganz auszusteigen? In der Regel machen Menschen Sabbatical, wenn sie ein Einkommen haben, das es ihnen erlaubt, so viele Rücklagen zu schaffen, dass sie dieses Jahr gut überbrücken können. Ist es nicht so, dass wir uns die Zeit auch erkaufen? Das heißt, wenn wir jetzt gut verdienen, dann ist die Überlegung, eventuell vorzeitig in Ruhestand zu gehen, leichter zu fällen, als wenn ich wenig Geld verdiene. Das sind alles Dinge, die wir uns dann genau leisten können, wenn wir eben das Einkommen als Grundlage haben.